Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gastrogeplauder, der ersten Folge im neuen Jahr. Wir hoffen, Sie alle hatten eine gute Zeit. Den Start ins neue Jahr möchten wir Ihnen mit drei Highlight-Studien versüßen. Wobei, wenn Sie den Podcast bis zum Ende hören, werden Sie feststellen, dass es vor allem auch um Saures geht. Die Idee zu diesen Highlight-Studien hatte eine Ihnen sehr bekannte Person und vertraute Stimme. Hallo Heiner, unser erster gemeinsamer Podcast. Erklär mal kurz, was es mit der Idee der Highlight-Studien auf sich hat.
Ja, also liebe Petra, Heiner Wedemeyer hier, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir freuen uns, das neue Jahr vielleicht mit etwas Neuem beginnen zu können. Wir hatten uns überlegt, Mensch, was gab es denn wirklich an total spannenden Studien im letzten Jahr, die Sie und ihr als Gastroenterologinnen und als Gastroenterologen einfach kennen müsst, damit man mitredet? Und vielleicht ist das der Beginn einer kleinen Miniserie. Wir werden aus den verschiedenen Fachgebieten Kolleginnen und Kollegen ansprechen, die uns ihre persönlichen Highlights einmal vorstellen. Ja, und Petra, ich habe gedacht, mit der Hepatologie, da fange ich einfach mal an.
Ja, unbedingt. Und du hast ja die Latte auch richtig hoch gehängt. Wir fangen, glaube ich, mit einem ganz, ganz wichtigen und sehr, ich würde jetzt mal in Anführungsstrichen sagen, seriösen Thema an. Viele unserer Hörerinnen und Hörer haben vielleicht unser MASLD-Addendum wahrgenommen, was wir Ende des Jahres publizieren konnten. Großes Dankeschön da an alle, die da so aktiv und schnell gewirkt haben.
Ja, seit September letzten Jahres können wir ja eine Substanz spezifisch für die Fettlebererkrankung, die Fettleberentzündung verschreiben. Das ist das Resmetirom. Und da haben wir auch hier im Podcast mit Jörn Schattenberg vor einiger Zeit die zulassungsrelevante Studie bereits mit Ihnen diskutiert. Was im letzten Jahr aber passiert ist, dass wir eine weitere positive Phase-3-Studie im New England Journal of Medicine lesen konnten. Und das war die Phase-3-Studie zum Semaglutid in der MASH und die eben jetzt diesen GLP-1-Agonisten getestet hat bei Patienten mit MASH.
Jetzt ist dieses Semaglutid so ein bisschen ein großer Hoffnungsträger. Alle haben sehr gespannt auf diese Studie gewartet. Ich habe gelesen, es sind die ersten Daten einer Phase-3-Studie, die sicher extrem gut aufgesetzt ist, aber es ist eben eine Teilauswertung. Was sagt denn die Studie jetzt? Was sagen die Daten?
Ja, wir hatten ja schon Phase-2-Studien gesehen, sowohl zum Semaglutid als auch zum Tirzepatid. Und die Daten, die jetzt im Frühsommer dann im New England Journal of Medicine publiziert wurden, hatten wir schon auf den Kongressen gesehen. Und jetzt konnten wir genau nachlesen, was drin steht. Also, eine große Phase-3-Studie. Viele, viele hundert Patienten wurden untersucht. Und erstmal ganz wichtig, in dieser Studie waren keine Patienten eingeschlossen, die eine Leberzirrhose bereits entwickelt hatten. Da gab es vor 3 Jahren eine Lancet Gastroenterology Hepatology Studie, dass zumindest kurzfristig da kein histologischer Benefit beim Semaglutid bei Patienten mit bereits etablierter Zirrhose festzustellen war. Hier waren also 2/3 der Patienten hatten eine F3-Fibrose, 1/3 der Patienten eine F2-Fibrose. Und dann wurde in dieser Studie eben geguckt, histologisch mit dem Endpunkt evaluiert, ob es eine Verbesserung der Parameter der Steatohepatitis und der Fibrose bei diesen Patienten geben würde. Und die geplante Interim-Analyse einer großen laufenden Studie wurde nach 72 Wochen durchgeführt. Das ist auch wichtig, wenn Sie MASH-Studien gucken, wann ist eigentlich der Endpunkt, 48 Wochen, 72 Wochen, 96 Wochen. Wir reden jetzt hier von 72 Wochen. Und was dann immer geguckt wird, das ist so ein bisschen Verwirrung, dass 2 Endpunkte sich angesehen werden. Und das eine ist, dass man guckt, verbessert sich die Fibrose, also eine Reduktion der Leberfibrose, ohne dass die Steatohepatitis sich verschlechtert. Und dann wird genau umgekehrt auch geguckt, ob sich die Entzündung verbessert, ohne dass die Fibrose schlechter wird. Und was rausgekommen ist, beide Endpunkte zeigten eine statistisch hochsignifikante Verbesserung. Die Semaglutid-Regression der Fibrose ohne Verschlechterung der Steatohepatitis wurde im aktiven Arm, was jetzt hier mehr als 500 Patienten waren, bei ein bisschen mehr als 1/3 der Patienten gesehen, 36,8%. Und im Placebo Placebo-Arm war das 22,4%. Und wenn man das jetzt so ein bisschen vergleicht, muss man mit Zeitpunkten aufpassen, man muss auch mit der Patientenpopulation aufpassen, mit Resmetirom, dann sind die absoluten Zahlen ein bisschen höher bei diesem Wirkstoff und es ist sehr gespannt dann zu sehen, wie es mit weiteren auch dualen Hormonrezeptoragonisten in Zukunft aussehen wird. Fakt ist aber, wir haben eine weitere positive Phase-3-Studie für die MASH vorliegen und das führte bereits auch zu einer Zulassungserweiterung für das Semaglutid durch die amerikanische Zulassungsbehörde FDA, sodass die Kollegen in Nordamerika bereits Semaglutid auch mit der Indikation MASH verschreiben können. In Europa laufen die entsprechenden Evaluierungen und Zulassungsverfahren noch, sodass wir jetzt in diesem Moment formal nur das Resmetirom zugelassen haben für die MASH. Allerdings erwarten wir eine Zulassungserweiterung und wenn Sie jetzt einen Patienten haben, der eine Fettleberentzündung hat und die Indikation einer Therapie zum Beispiel über den Diabetes mellitus aufweist, dann ist das natürlich noch mehr Evidenz jetzt, dass wir die Substanz auch entsprechend hier einsetzen.
Jetzt hast du gesagt, und das ist, glaube ich, tatsächlich eines der stärksten Signale aus einer RCT, dass GLP-1-Rezeptoragonist wirkt. Du hast die beiden in Anführungsstrichen Surrogatendpunkte genannt. Was leitet man dann aus diesen Surrogaten für die Patientinnen und Patienten ab? Vielleicht kannst du das nochmal. Also, keine Ahnung, Entzündung wird weniger, Fibrose nimmt ab. Was bedeutet das denn konkret für den Patienten? Wie ist denn da so die Korrelation?
Ja, der gemeinsame Bundesausschuss und das ICWIC fragen natürlich, Mensch, jetzt habt ihr da diese Endpunkte in den Studien und haben die Patienten langfristig auch wirklich einen klinischen Nutzen davon? Und in der Hepatologie gibt's ja so für mich zwei ganz klare Dogmen. Fortgeschrittene Fibrose ist schlecht, das ist eindeutig assoziiert mit einem erhöhten Risiko, langfristig eine Zirrhose zu entwickeln, zu dekompensieren, aber auch mit einem erhöhten Risiko für hepatozelluläre Karzinome vergesellschaftet. Und deswegen ist eine Regression der Fibrose eigentlich für jede Lebererkrankung prognostisch hochrelevant und wird zu einem verbesserten Langzeitoutcome führen. Aber jetzt kann natürlich gefragt werden, wir reden hier von Patienten mit einer Fettlebererkrankung, mit einer SLD, die haben aber natürlich andere kardiovaskuläre Risikofaktoren und wie viel trägt jetzt die Leber zu einer erhöhten Morbidität und Mortalität bei im Vergleich zu anderen kardiovaskulären Ereignissen? Und auch hier haben wir eindeutig gelernt in den letzten Jahren, dass das höchst relevant ist und dass die Patienten da einen Benefit von haben sollten. Der andere Endpunkt, diese Resolution der Steatohepatitis, ist für mich auch von Relevanz. Und um nochmal als Hepatologe ganz klar hervorzuheben, wir haben für jede Lebererkrankung in den letzten Jahren eigentlich gesehen, wenn ich die Ursache für die Leberentzündung, für die Lebererkrankung wegnehme, dass sich dann der Verlauf verbessert. Das kennen alle von der Virushepatitis C, von der Virushepatitis B. Wenn ich die ausheile oder die Replikation unterdrücke, verbessere ich das Langzeitoutcome. Wir wissen schon seit 30, 40 Jahren, Arbeiten von Herrn Niederau, damals noch aus Düsseldorf, wenn ich einen Aderlass konsequent bei der Hämochromatose durchführe, verbessert sich das Langzeitoutcome. Wir wissen das für die cholestatischen Lebererkrankungen. Auch hier, wenn ich die Entzündung reduziere, habe ich eine bessere Langzeitprognose, zum Beispiel bei Einsatz vom Ursodeoxycholsäure, wo wir auch Daten zu harten Endpunkten haben. Und deswegen ist für mich für die Fettlebererkrankung der Umkehrschluss extrem naheliegend. Wenn ich eine Entzündung wegnehme, dann wird das langfristig auch die Prognose dieser Patienten verbessern. Da wird es Diskussionen mit den Zulassungsbehörden, mit dem GBA geben. Man wird sich mit dem ICWIC streiten müssen. Wir haben auch von der Fachgesellschaft entsprechende Stellungnahmen auf den Weg gebracht. Aber das wird für die Hepatologie spannend. Für Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist aber entscheidend, wir haben jetzt harte Evidenz für das Semaglutid. Wenn Patienten mit Diabetes mellitus eine Indikation haben und gleichzeitig eine Fettleberentzündung haben, dann ist das für mich ein ganz starker Grund, diese Patienten entsprechend auch zu behandeln.
Jetzt nochmal kritisch nachgefragt. Es ist ein teures Medikament. Es ist so, dass wir eine Epidemie an Fettleber haben. Da veröffentlichen wir regelmäßig Zahlen. Du hast gerade ganz klar dargelegt, wie die wissenschaftliche Evidenz ist, gerade für das Wegnehmen der fortgeschrittenen Fibrose oder auch der Entzündung, Prognose für die Patienten zu verbessern. Wie würdest du denn das einordnen? Im Grunde genommen ist das ja ein sehr angenehmes Medikament. Man spritzt das einmal die Woche und alles ist gut. Wie würdest du denn dann die Indikation sehen? Wie wichtig ist es jetzt, dass wir als Gastroenterologinnen, Gastroenterologen diese die Indikation stellen, nochmal für welche Patientengruppe speziell? Und wie wichtig ist es aber auch, sozusagen multifaktoriell diese Therapie dann zu begleiten?
Ja, also die Behandlung ist gut, sie ist auch einfach durchführbar, aber dass alles gut wird sofort, das sagt nicht jeder Patient. Die Substanz muss man natürlich eine Dosissteigerung durchführen. Die Patienten haben auch häufig eine Übelkeitssymptomatik und nicht jeder Patient schafft es auch, zu einer wirksamen Dosis zu kommen und bricht auch die Therapie ab. Also das braucht schon so ein bisschen Erfahrung. Man kann nicht einfach so sagen, man probiert es jetzt mal. Und dann die zweite Botschaft ist vollkommen richtig. Jede Substanz, die wir in der Medizin einsetzen, müssen wir nach Evidenz und natürlich auch mit Sinn und Verstand einsetzen. Und das macht jetzt überhaupt keinen Sinn, die 20, 30 Millionen Menschen mit einer ultraschallhellen Leber jetzt alle für so eine Therapie zu evaluieren. Ganz wichtig, ich habe gesagt, die Prognose hängt ab von Fibrose und deswegen werden natürlich nur Patienten evaluiert, die wirklich auch eine relevante Fibrose haben. Wir empfehlen auch in unserer Leitlinie, dass man hier nicht invasive Methoden benutzt. Das heißt, man kann mit einem FIB4-Laborwertscore anfangen. Wenn ich hier in einem Graubereich bin oder einen Risikowert habe, dann eine Elastographie durchführen und dann entsprechend bei erhöhten Werten, idealerweise größer 10, mindestens größer 8,5, dann eine Therapie evaluieren. Umgekehrt auch keinen Patienten jetzt primär damit behandeln, der schon eine Leberzirrhose hat, weil wir da keine Evidenz haben, dass die Substanz wirkt. Und dann ist man relativ schnell bei einem hochselektionierten Patientenkollektiv, dass es gar nicht mehr die Riesenmassen von Patienten sind, die für so eine Therapie in Frage kommen. Umgekehrt darf aber natürlich bei Vorliegen einer Evidenz auch möglichen Therapiekandidatinnen und Kandidaten diese Therapie nicht vorenthalten. Und die Algorithmen sind eine Herausforderung, sowohl für Diabetologen als auch für Gastroenterologinnen und Gastroenterologen, die sich mit diesen Krankheitsbildern beschäftigen. Wir haben in Deutschland ein SLD-Register über die Deutsche Leberstiftung auf den Weg gebracht und versuchen das auch wissenschaftlich zu begleiten. Die Therapien sinnvoll auf die Straße zu bekommen, wird aber im großen Stil durchaus eine Herausforderung.
Ich glaube, das war jetzt doch nochmal eine sehr konkrete Take-Home-Message für alle Gastroenterologen und Gastroenterologen in der täglichen Praxis. Wir verlassen jetzt mal dieses Thema. Studie verlinken wir natürlich in den Shownotes. Und jetzt ist meine Frage an dich. Was war denn dein Moment 2025, an dem du gedacht hast, jetzt verändert sich die Lebermedizin komplett?
Absolut. Und das ist die erste Schweine-Lebertransplantation in einen Menschen. Das ist schon für mich ein spektakuläres Ereignis gewesen. Alle werden mitbekommen haben, vor ja mittlerweile 4 Jahren, dass die erste Herztransplantation, Herxenotransplantation von einem genetisch veränderten Schwein in einen Menschen erfolgte. Anschließend sind auch Nieren transplantiert worden. Und damals habe ich immer gedacht, naja, für die Leber, das geht ja nicht. Die Leber produziert so viel Proteine, Eiweiße, da sind die Barrieren zu dem Menschen so hoch. Das wirklich umzusetzen, dass ein Mensch davon einen Nutzen haben könnte, kann ich mir eigentlich kaum vorstellen. Und dann haben wir im Journal of Hepatology, wo ich neben Frank Tacke, einer der Co-Editoren auch sein darf, eine Arbeit eingereicht bekommen aus China, die ist schon spektakulär. Das war ein 71-jähriger Patient, der eine Hepatitis B hatte, eine Leberzirrhose hatte, ein hepatozelluläres Karzinom aufwies, der bereits Standardtherapien inklusive einer transarteriellen Chemoembolisation, Systemtherapien, auch mit Immuncheckpoint-Inhibitoren bereits erhalten hatte und wo ein großer Tumor im rechten Leberlappen bestand und der Patient letztlich keine andere Therapieoption hatte. Und dann haben die Kollegen den rechten Leberlappen entfernt mit dem großen Tumor und dann war aber das Risiko für eine Dysfunktion des verbleibenden linken Leberlappens, dass er einfach zu klein war, Small for Size Syndrom. Und dann haben die Kollegen eben eine Xenotransplantation als Überbrückung durchgeführt. Das war ein genetisch verändertes Schwein, wo eben die bestimmte immunogene Substanzen ausgenockt waren. Und dann wurde diese Schweineleber diesem Patienten implantiert. Nach 35 Tagen wurde sie wieder explantiert und in der Zeit ist der linke Leberlappen gewachsen, sodass der Patient dann noch anschließend 180 Tage insgesamt überlebt hat. Er ist dann an einer anderen Komplikation der Leberzirrhose verstorben. Aber man konnte in diesen Menschen dann auch messen, wie viel Gallensalze wurden letztlich vom Schwein produziert, von der verbleibenden menschlichen Leber produziert. Eine große Beobachtung war, dass insbesondere die Gerinnungsfaktoren, die von der Schweineleber produziert wurden, hochaktiv waren, sodass da auch ein Risiko für thrombotische Ereignisse bestand. Wie auch immer, eine sehr spektakuläre Studie, wo viele Fragen offen sind von Immunantworten, humorale Immunantworten, zelluläre Immunantworten, dann ganz banal migrieren Schweine-Immunzellen vielleicht in den anderen Teil der Leber oder in Lymphknoten. Wie ist das mit der Sicherheit, dass Retroviren aus dem Schwein vielleicht sich aktivieren können? Da waren in diesen Schweinen Schweineretroviren alle ausgenockt. Dann die Frage des Rekurrenzrisikos des HCCs. Dieser Patient hat ein sehr hohes AFP, musste stark immunsupprimiert werden. Das ist nicht passiert, was total spannend war. Der Patient hat eine Thrombozytopenie entwickelt. Es gibt, wie gesagt, viele spannende Fragen, die dort letztlich sich aufgetan haben. Ich glaube aber, dass das wirklich Landmark ist, dass man ernsthaft darüber nachdenken kann, dass in einigen Jahren mindestens als Überbrückungsoption bis zur Regeneration einer Leber, zum Beispiel im Rahmen von schweren akuten Leberversagen, eine Xenotransplantation zumindest darüber nachgedacht werden kann. Und bin gespannt, wie es weitergeht. Es laufen Xenotransplantationsforschungsprogramme auch in Deutschland. Aus München heraus ist eine erneute SFB-Initiative auf den Weg gebracht worden. Da gab es schon mit München, Dresden, Hannover vor einiger Zeit über 12 Jahre einen Sonderforschungsbereich, der dieser Frage nachgegangen wurde. Und in China gibt es große Programme dazu, wo auch mehrere Arbeitsgruppen dazu arbeiten. Also lange Rede, kurzer Sinn. Die Xenotransplantation ist für mich spektakulär, ein neues Ereignis, eine neue Option. Und ich denke schon, dass das eine Option hat, dass wir das auch in einigen Jahren vielleicht sogar in der klinischen Routine sehen können. Auf jeden Fall lohnt es sich weiter darüber nachzudenken. Komplett neue Daten.
Total spannend. So als Fun Fact ist mir in der Studie aufgefallen, dass beschrieben wurde, dass Schweinelebern sich nicht mit Hepatitis B infizieren können. Ist das richtig? Wusste ich nicht. Ist ja dann auch ein Vorteil mit dem Schwein für uns. So.
Ja, der Rezeptor ist ja NTCP und da gibt es in der Tat zwischen den Spezies große Unterschiede. Ja, die Schweineleber lässt sich nicht mit Hepatitis B infizieren. Das ist vollkommen richtig.
Ja, eines deiner Leber-Highlights 2025. Ich weiß aber, du hattest ein zweites und das habe ich ja auch schon angekündigt, dass wir noch was Saures ins Spiel bringen wollen. Saurer Geschmack und Lebergesundheit hat mich auch völlig überrascht. Erzähl uns, worum es dabei geht.
Jetzt geht es um die Gehirn-Leberachse, die vollkommen unterschätzt ist. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, ich weiß nicht, wer von Ihnen sein eigenes Sauerteigbrot backt. Ich mache das so seit über 2 Jahren und mein Sauerteigbrot schmeckt mir seit März letzten Jahres noch viel, viel besser. Also, Kurzbotschaft. Die Leber hat ja Nerven. Die Leber ist innerviert. Und diese Nerven produzieren eine böse Substanz. Das ist TAFA2. T-A-F-A-2. Dieses TAFA2, was von Nerven in der Leber produziert wird, bindet an CCR2 auf Makrophagen, auf Immunzellpopulationen und stimuliert die und führt dort zu einer Leberentzündung. Also, TAFA2 führt letztlich zur Leberentzündung. Wie kann ich jetzt die Nerven dazu bringen, dass die weniger TAFA2 produzieren? Und das haben Kollegen aus China in einer unglaublich intensiven Mausarbeit evaluiert. Frank Tacker hat dieses Paper als Editor gehandelt und der arme Kerl musste 6 Figures A bis P und N durchgucken und ganz viele verschiedene Mausmodelle und Single-Cell-Sequencing und unglaublich viele Experimente. Die Kollegen haben bewiesen, dass die Stimulation von diesen Nerven mit sauren Geschmack, saure Geschmacksposten dazu führen, dass diese Nerven weniger TAFA2 produzieren und das dann letztlich in diesen Mausmodellen zu weniger Entzündung führt und es den Mäusen besser geht in verschiedenen Modellen. Das haben die eindeutig bewiesen in Mäusen. Und dann kam die spektakuläre Abbildung 7 in dem Paper, wo die geguckt haben, Mensch, kann das denn auch im Menschen eine entsprechende Relevanz haben? Und was die dann gemacht haben, die haben geguckt, Mensch, wo gibt's kurzfristig einen Leberschaden, in welcher Situation? Und das ist, wenn Menschen eine halbe Leber weggeschnitten bekommen haben und dann vielleicht kurzfristig zugeklemmt werden muss, die Leber, dann gibt's einen Ischämie-Reperfusionsschaden. Und dann haben die eine randomisierte Studie durchgeführt, haben 66 Menschen randomisiert. Die Hälfte hat Zitronensäure bekommen an 5 Tagen um die Operation drumherum und die andere Hälfte nicht. Und diese Abbildung 7 ist wirklich spektakulär. Das müssen Sie sich alle ansehen in den Shownotes, dass die Transaminasen kurzfristig nach dieser Operation wirklich nur halb so hoch waren. Und damit haben die schon eine relativ starke Evidenz gegeben, dass die Stimulation von sauren Geschmacksnerven oder saurer Geschmack wirklich zu einer Reduktion des Risikos für Leberentzündung führt. Und das ist jetzt vielleicht eine Studie zum Schmunzeln. Sie zeigt aber grundsätzlich, dass die, was wir neudeutsch Organ Crosstalk nennen, dass es eben viele Interaktionen zwischen Organen geben kann, die wir bisher unterschätzt haben. Und hier ist das eben ein Bereich, Nervensystem, Leber. Aber das Gleiche gibt es eben auch für viele andere Erkrankungen. Und von denen ist diese Studie vielleicht zum Schmunzeln, aber auch konzeptionell hochspannend.
Also mir hat sie total Lust auf Zitronenlimonade gemacht, was ich schon ewig nicht mehr getrunken habe. Ich noch zwei vielleicht Fragen zum Abschluss. Du hast gerade beschrieben, in der Studie wird sozusagen der Zitroneneffekt bei Ischämie-Reperfusionsschädigung untersucht. Mhm. Deine Empfehlung, sollten denn jetzt auch Fettleberpatientinnen und Patienten zur Zitrone greifen oder Sauerteigbrot backen?
Unbedingt. Also ich bin ja für mein Sauerteigbrot und ich weiß nicht, diejenigen, die das backen, man hat ja schon so einen sauren Geschmack auf der Zunge, der auch ein bisschen länger anhält bei wirklich starkem Sauerteigbrot. Und zumindest schmeckt mir das Brot jetzt noch viel besser. Ich glaube, dass ich meiner Leber etwas Gutes tue, was ich natürlich als Hepatologe unbedingt machen möchte. Es gibt nicht die randomisierte Studie im Langzeitverlauf. Ich kenne auch leider, wir haben am Anfang die Studie zu Semaglutid besprochen. Leider habe ich dort keinen Fragebogen gesehen, der explizit abgefragt hat, ob saure Produkte häufiger gegessen werden. Aber ich bin mir sicher, dass das spätestens nach dieser Studie jetzt in jeden Ernährungsfragebogen inkludiert wird, der sich mit der SLD beschäftigt.
Ja, Wahnsinn. Also eine letzte Take-Home-Message heute für den Eigengebrauch diesmal, aber natürlich auch zur Weitergabe an die Patienten. Heiner, vielen Dank. Es hat mir super Spaß gemacht. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und melden Sie uns auf jeden Fall Ihre Highlight-Studien. Wer weiß, wann wir dann die hier auch besprechen können.
Ja, vielen Dank, Petra, für die spannende Interaktion und alle Hepatologen, die jetzt traurig sind, dass sich zum Beispiel die Rivaroxaban-Studie im Journal of Hepatology bei Zirrhosepatienten nicht besprochen habe oder die Simvastatin- und Rifaximin-Story, die in JAMA erschienen ist. Es gab im letzten Jahr viele spannende hepatologische Studien, die auch Praxisrelevanz haben. Wir werden aber sicher diese Highlights auch in Zukunft besprechen und wie immer bleiben Sie uns gewogen, wenn Sie Ideen, wenn Sie Anregungen haben. Wir versuchen, die bestmöglich zu berücksichtigen und bleiben Sie dem Gastrogeplauder treu. Danke Petra nochmal. Viele Grüße nach Berlin.
Danke dir, danke allen. Tschüss.
Tschüss.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.